der Glaube daran, dass wir mit der Bundesrepublik Deutschland in einem Land leben, das eigentlich die bestmögliche Verfassung hat und abgesichert ist, die ist, glaube ich, so tief eingesickert, dass man sich gar nicht mehr, also auch nach dem Ende des Konflikts zwischen Kapitalismus und Kommunismus, war man sich, glaube ich, einfach sehr sicher darin, dass das ist jetzt das System, in dem wir für immer leben werden und die Werte, nach denen wir für immer leben können. Ich glaube schon, dass der Rechtsruck in den westlichen Gesellschaften schon vor allem angetrieben wird von männlichen Kräften, die auf eine Art und Weise ihre Vormachtstellung bedroht sehen, die selber ebenso sehr, vielleicht auch, um es sozusagen ein bisschen positiv und empathisch zu formulieren, so sehr gefangen sind in dem, was sie beigebracht bekommen haben, davon, wie ein Mann zu sein hat.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Sascha Ehlert. Der Autor und Journalist hat mit Palo Santo einen Roman geschrieben, der zwischen Berlin und Los Angeles zwischen den 1930er Jahren und einer nahen Zukunft pendelt. Im Zentrum steht die Frage, was geschieht, wenn das Gefühl politischer Ohnmacht auf persönliche Überforderung trifft und wie sich Menschen in Zeiten der Unsicherheit zwischen Rückzug, Widerstand und Sehnsucht nach einem anderen Leben bewegen. Wir haben über Flucht und Exil gesprochen, über die Rolle von Kunst in gesellschaftlichen Umbrüchen, über Männlichkeit, Spiritualität und über Billy Wilder als moralische Figur in dunklen Zeiten. Ein Gespräch über Haltung, Überforderung und die leise Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Sascha, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Zürich treffen können, um über dein Buch Palo Santo zu sprechen, um über Exilgedanken zu sprechen, um über Flucht und Spiritualität und alles, was dazwischen stattfindet, zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe dein Buch gelesen und es hat mich echt sehr bewegt, weil ganz viele Momente da drin waren, wo ich mir gedacht habe, so Mist, irgendwie war ich in der Situation auch schon mal, weil man ja immer diesen Gedanken hat, man möchte es irgendwie besser machen, man möchte irgendwie auch was tun gegen die Dinge, die da draußen negativ passieren. Und ich habe oft das Gefühl, gerade unsere Generation ist manchmal wie gelähmt, weil wir auf der einen Seite diese Last auf den Schultern haben, dass wir ja wissen, was passieren könnte, wenn niemand was tut. Und gleichzeitig wir aber uns so manchmal hilflos fühlen, weil wir gar nicht so richtig wissen, wo wir denn eigentlich anfangen können, um unseren eigenen Ansprüchen an uns selbst irgendwie gerecht zu werden. Wie geht's dir da denn?
Die einfache Antwort wäre, ich fühle mich da so wie meine Figuren, nämlich überfordert und manchmal ein wenig hilflos. Und dann gibt es immer so Momente, wo man sich versucht, aus dieser Überwältigung, die natürlich jetzt auch nicht nur was damit zu tun hat, dass wie das ein Mensch sein und in der Welt sein irgendwie immer bedeutet, dass vieles passiert. Also das ist ja dieses Gefühl, dass alles viel zu schnell geht und alles immer schneller wird. Das kennen ja auch schon Leute, die eben vor 100 Jahren gelebt haben. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch was damit zu tun, dass man so viel oder dass ich als Medienmensch natürlich auch sehr viel Medien in verschiedenen Formaten konsumiere. Und manchmal wird mir das alles so viel, dass ich mich dann für einen Moment manchmal radikal zurückziehen möchte und auch muss, weil sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Aber genau, so das Buchschreiben ist dann wiederum eigentlich ein guter Weg daraus, weil das erfordert eben eine gewisse Art von Rückzug der dann nötig ist, um zu reflektieren und das Ganze in Kunst zu verarbeiten.
Ja. Ich hatte einige so Schlüsselmomente beim Lesen. Einer davon war dieser Moment, wo die beiden bei Golos Großmutter waren und diese Szene mit der Pflegerin, die reinkam und die Großmutter selbst erschrocken war von ihrer, ja, vielleicht rassistischen Reaktion, die irgendwo unterbewusst in ihr stattgefunden hat im ersten Moment. Mhm. Und sie danach dann aber direkt reflektiert hat, was da eigentlich passiert ist. Und hab da viel also wir reden ja mal viel über transgenerationales Trauma, aber ich glaube, es gibt auch so eine transgenerationale Prägung, die wir irgendwie tief in uns drin haben, die auch irgendwo immer so stückweit weitergegeben wird und wir manchmal bei allem bewussten, nicht rassistischen Denken und bei allem offen sein, dass wir ja alle sehr leben, aber uns immer wieder mal an so Punkten wiederfinden, wo wir merken, was denke ich da jetzt gerade eigentlich so irgendwo tief in mir drin oder wo kommt diese Reaktion gerade her oder wo kommt diese Angst, diese Befremdlichkeit, die man vielleicht in irgendeiner Situation spürt, eigentlich gerade her. Ist das was, was du auch manchmal feststellst, also wo du auch merkst, was ist denn das da in mir eigentlich?
Natürlich, also Menschen an sich sind ja sehr widersprüchliche Wesen oder sind in der Lage, in der einen Sekunde das eine und in der nächsten was komplett anderes zu denken und auch verwandeln teilweise ihre Haltung zur Welt im Laufe ihres Lebens auch total, manchmal bis zu 180 Grad. Und das ist nicht mal so, dass man jetzt dann sagen muss, diese Person ist ein schwächerer Mensch als andere, sondern dass sich Ansichten ändern, je nachdem, was für Erfahrungen ein Mensch macht, mit was für Menschen er sich umgibt, was für Medien und Kunst die Person konsumiert, das beeinflusst uns schon stark in unserem Denken und in unserem Fühlen auch. Und das geht mir natürlich genauso. Sicherlich bin ich oder habe ich das Privileg, einerseits eine sehr gute, sehr humanistische Erziehung erhalten zu haben. Und ich habe vor allem, viele Bücher gelesen auch, würde ich behaupten, was ja auch, ich glaube die Formulierung, ich weiß gerade nicht, woher ich sie habe, aber sie kommt auch aus irgendeinem Buch oder so, ist so, dass Lesen auch eine Schulung in Empathie ist. Und dadurch, dass ich viele Bücher lese und das schon immer eine meiner liebsten Tätigkeiten war, versuche ich natürlich zumindest immer, mich in die anderen Personen auch reinzufühlen und mitzufühlen. Aber das heißt nichtsdestotrotz nicht, dass man nicht Momente selbst erlebt, in denen man intolerant ist oder arrogant oder irgendwie so ein bisschen selbstherrlich in seiner Kritik an anderen, all das, ja.
Golo und Hedi flüchten in diesen Momenten der Ohnmacht ja dann auch oft in Spiritualität, in Drogen, in Exzesse. Ist das auch so ein Symptom unserer Zeit, unserer Generation vielleicht auch, dass wir ja so viele Möglichkeiten haben, auch der Situation irgendwo zu entfliehen, dass wir uns vielleicht der Konsequenz des notwendigen Handelns dann oft gar nicht stellen, weil es den Leuten, die sich intensiv damit beschäftigen, die irgendwie die Gefahren sehen, dann ganz schnell zu viel wird und sie sich tatsächlich ohnmächtig fühlen, weil sie merken, wir haben irgendwie alle eine gute Bildung genossen, wir sollten es alle besser wissen, wir haben alle über Jahrzehnte darüber gesprochen, dass es nie wieder passieren darf, dass es nie wieder in diese Richtung gehen darf und trotzdem passiert es irgendwie.
Ich überlege gerade, weil es war ja jetzt keine richtige Frage, aber natürlich viele Gedanken, an die man irgendwie anknüpfen kann. Und ich glaube schon, dass zum einen bei allem Intellekt sind Menschen dann doch eben emotionale Wesen und tun sich auch oft schwer damit, sich selbst ein bisschen aus der Distanz zu betrachten, weil wir stecken ja nun mal in unseren Köpfen fest und deswegen bekommen es die Leute teilweise, glaube ich, gar nicht mit, dass sie sich gerade in einem Radikalisierungsprozess befinden. Weil für sie ist das ja alles, also ist das alles eine logische Konsequenz aus dem, was sie vorher dachten. Aber wenn sie sich sozusagen vielleicht mal ein paar Meter Abstand von sich selbst nehmen würden, würden sie auch merken, dass dem nicht so ist. Und was dieses Realitätsflucht-Ding und Exzess, Konsum und so weiter angeht, da habe ich das Gefühl, da ist die Gegenwart vielleicht einfach, also unter anderen Voraussetzungen natürlich, aber eine Wiederholung auch, also von etwas, was immer wieder kommt. Also natürlich kann man auch, weil mein Buch in Berlin der frühen 30er Jahre anfängt, natürlich so dieses 20er Jahre Berlin und auch 20er Jahre Silent Film Era Hollywood hernehmen dafür. Aber genauso gut dachte ich jetzt gerade, als du erzählt hast, an vor allem die USA, aber auch Europa dann, Züge des Vietnamkrieges und 68er-Proteste und so. Auch da war es ja schon, egal ob in Kalifornien oder in Paris oder so, schon so, dass sich so politischer Protest und auch teilweise in Gewalt eskalierende politische Proteste und dann auf der anderen Seite ein Experimentieren mit Drogen und auch ein Interesse an Spiritualität jenseits so des christlich-jüdischen Abendlandes irgendwie verstärkt hat.
L.A. spielt ja auch eine große Rolle in deinem Buch als paradiesischer Exilort, an dem man sich hinwünscht, um dem ganzen dystopischen Europa und dem dystopischen Berlin zu entfliehen. L.A., du warst häufiger da, ich war häufiger schon da. Ich hatte immer das Gefühl, L.A. ist tatsächlich irgendwie so entrückt von dieser Realität ein Stück weit. Also auch entrückt von der Realität in den USA. Es ist alles irgendwie immer so ein bisschen, ja, man fühlt nicht so richtig die Probleme, die es ja auch in L.A. natürlich gibt. Aber es ist so ein Ort, der immer nicht so richtig greifbar ist, der überstrahlt wird von Hollywood, von Schönheit, von der Lage, von all den schönen Dingen, obwohl es ja auch ausreichend Katastrophen und Probleme dort gibt. Was hat denn dieser Ort in deinem Herzen für eine Bedeutung?
Also auf eine Art und Weise hat Los Angeles oder auch insgesamt die USA natürlich in meinem Leben und in meinem Aufwachsen immer eine Rolle gespielt, weil ich als junger Mensch zuerst von Musik, dann auch von Film und Literatur immer sehr geprägt war von der US-amerikanischen Idee von Kultur oder so. Und sei es auch, also ich meine, die Anfänge meines Interesse an Los Angeles liegen sicherlich so in Hip-Hop, in der Hip-Hop-Kultur und der Geschichte von Musik, die aus Los Angeles kommt, also G-Funk und das alles, weil das immer sowas, also schon auch was fast utopisch Fernes hatte, im Gegensatz auch zu dem East Coast Hip-Hop, der für uns als, wie ich in Berlin aufgewachsene Person, vielleicht viel mehr noch mit unserer eigenen Lebensrealität zu tun hatte. Aber man in so dem West Coast Hip-Hop hat man ja die Sonne und also dieser ewige Sonnenschein und das alles, das hat, und die Weite, das Autofahren und so, das hat man ja quasi gespürt. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang nie so richtig verlassen. Und jetzt, als es darum ging, dass ich darüber nachgedacht habe, worüber ich mein erstes Buch schreibe, da hatte ich einmal gerade zwei relativ prägende Reisen, meine ersten eigenen Reisen nach Los Angeles hinter mir und habe einfach immer noch viel daran gedacht, auch an den Ort jetzt tatsächlich und nicht nur an das, was sozusagen an Kulturerzeugnissen von dort kommt, und wollte damit irgendwie mehr machen. Und dann kam noch das Thema dazu, dass in den letzten Jahren ja immer mehr darüber geredet wurde, inwiefern sind die 20er Jahre, in denen wir jetzt leben, vielleicht eine Wiederholung der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und was gibt es für Parallelen und was gibt es aber auch für Unterschiede? Oder beziehungsweise es wurde immer so sehr schnell dieser Vergleich gebracht, ohne zu hinterfragen, was da wirklich gleich ist und was wirklich verschieden ist. Und als ich, also einmal habe ich mich für die Kultur, die in der Weimarer Republik entstanden ist und auch in Wien zu der Zeit schon immer sehr begeistern können. Also ich würde schon eine Menge Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus dieser Generation so als Inspiration bezeichnen. Und wenn man sich eben mit dieser Generation beschäftigt, dann kommt Los Angeles ja auch immer wieder vor, weil viele Intellektuelle oder eigentlich nie, vielleicht auch gar nicht, eigentlich zu wenige, aber es einige Intellektuelle aus Europa ja geschafft haben, nach Los Angeles, nach Hollywood zu flüchten. Ich habe auch teilweise deren Häuser gesehen und so. Und viele von denen sind ja dann aus verschiedenen Gründen aber nicht lange dort geblieben, obwohl sie sich eigentlich geschafft haben, dort ein sehr schönes, von außen betrachtetes Leben aufzubauen. Und ich habe mich gefragt, warum, und wollte darüber mehr erfahren. Und dann kam ich auf Billy Wilder, der als einer der wenigen Emigrierten, die vorher auch wie er in Berlin gelebt haben, für immer geblieben ist und einfach auch eigentlich quasi sein Europäersein aufgegeben hat zugunsten des Amerikanerseins. Also sprich, er hat an diese Utopie, würde ich unterstellen, geglaubt, und auch da habe ich mich gefragt, warum. Und das sind halt diese ganzen Warum-Fragen, habe ich halt versucht, für mich selbst beim Schreiben zu klären.
Du hast Billy Wilder gerade schon angesprochen, und er spielt eine zentrale Rolle in dem Buch. Es ist ja immer dieser Zeitschnitt quasi zwischen 2027 und 2233 quasi hin und her. Und was mich interessiert, ist dieser Punkt, warum er dann letztendlich gegangen ist, weil das ist ja eigentlich auch so eine Schlüsselfrage irgendwo. Wann gehe ich denn eigentlich? Also heute in unserer Generation habe ich oft das Gefühl, die Leute sagen alle lieber zu früh als zu spät, aber so richtig gehen tut auch keiner, und wir wissen alle nicht, wann ist eigentlich zu spät. Ein Freund von mir hat mal gesagt, lieber hau da einmal zu früh ab und kommt nach 6 Wochen wieder und sagt, ich war im Urlaub. Deshalb, was ist denn so ein Schlüsselmoment, wo gerade auch Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, was würdest du denn sagen, wann würdest du vielleicht auch für dich entscheiden, gehen zu müssen? Und was glaubst du, war vielleicht der Punkt, wo Billy Wilder dann ja auch schon eher früh gesagt hat, er geht?
Also ich kann natürlich nicht für Billy Wilder sprechen, und ich versuche deshalb vorsichtig zu antworten, was ihn betrifft, weil er ja auch nicht mehr antworten oder mich korrigieren könnte. Aber er ist ja eigentlich, hat Deutschland direkt verlassen, nachdem klar war, Hitler wird Reichskanzler. Und ist dann nach Paris gegangen und ist dort so ein halbes, dreiviertel Jahr geblieben und von dort weiter nach Los Angeles. Sprich, er war schon, er muss, denke ich, schon früher lange mit dem Gedanken gespielt haben. Ich meine eben, er war in Berlin unterwegs, er war Journalist. Sprich, er hat viel gesehen von dem, was da kommt. Und es war ja jetzt irgendwie eigentlich, wenn man sich mit dem, zumindest für Menschen, die sich viel mit Gesellschaft und Politik und eben auch Literatur auseinandergesetzt haben, war es, glaube ich, nicht überraschend, was passiert. Also, dass die Deutschen dazu bereit sind, einer faschistischen Partei die Macht zuzusprechen. Zumal ja auch irgendwie, man konnte ja auch nach Italien schauen, und Faschismus war zu der Zeit wie heute auch wieder ja, oder faschistoide Tendenzen waren ja überall auf der Welt zu betrachten, zum Beispiel auch hier in der Schweiz. Und sprich, er wird viel darüber nachgedacht haben und dann diese Entscheidung getroffen haben, sicherlich aus verschiedenen Gründen. Also einerseits aus so einer, ich will das hier nicht jeden Tag mitbekommen, aus einer persönlichen Bedrohtheit sicherlich auch. Und ein Teil davon wird aber bestimmt auch gewesen sein, dass ihn es, also zu dem Zeitpunkt, weil er ja noch nicht wissen konnte, was passieren würde, dass es ihn gereizt hat, woanders zu sein und in Hollywood, wo ja eben zu dem Zeitpunkt auch schon viele, viele deutsche Künstlerinnen und Künstler, also sowohl Regisseure, Schauspielerinnen, aber auch Filmbosse waren, die einen deutschen oder österreichischen Background hatten. Zum Beispiel Lubitsch, sein großes Vorbild, war ja auch schon nach Los Angeles gegangen. Sprich, das wird auch eine Rolle gespielt haben. Und jetzt für mich, ich meine, ich bin ja jetzt in Zürich quasi in diesem etwas manchmal Disneyland-haft anmutenden, vor allem wenn man von außen kommt, in dieser Disney-haft anmutenden Region zwischen enormem Wohlstand und wahnsinnig schöner Natur überall um einen herum. Und das war jetzt keine Entscheidung von wegen so, ich habe Angst davor, was in Deutschland passiert, ich möchte weg, sondern das hat sich so ergeben aufgrund persönlicher, privater Umstände. Nichtsdestotrotz finde ich es schon gut, gerade also ein bisschen von außen auf Deutschland schauen zu können, weil es schon viele Dinge gibt, die einem Sorgen machen und die man irgendwie nicht gerne sieht. Und grundsätzlich war mein, also natürlich habe ich auch schon darüber nachgedacht, war das, was ich mir selber gesagt habe als Glaubenssatz immer, so wenn es passieren sollte, dass in Deutschland eine rechtsextreme Regierung oder eine Regierung unter Beteiligung der AfD gebildet wird im Bund, dann bin ich lieber früher als später weg. So.
Ich habe manchmal das Gefühl, also du hast ja gerade schön beschrieben, Billy Wilder, der als Journalist unterwegs war, der viel mitbekommen hat, der irgendwie auch sehen konnte, wie sich die Lage verschärft, der ja auch als Jude betroffen war von der Bedrohungslage ganz akut. Und dann denke ich mir immer, wir sind jetzt in dieser Zeit und wir tun uns manchmal schwer, die Gefahr tatsächlich zu benennen. Also wir, und keine Kritik gegen deine Antwort gerade, aber das ist ja so ein allgemeines Phänomen. Wir sprechen dann über faschistoide Bewegungen und Tendenzen und wir reden darüber, dass da und hier sich Dinge verschieben. Aber wir tun uns wahnsinnig schwer damit zu sagen, die Gefahr ist da, die Gefahr ist real. Und wenn wir nicht irgendwie jetzt handeln, dann haben wir 2029 ein massives Problem bei der Bundestagswahl. Was denkst du, warum fällt uns das so schwer? Hängen wir immer noch so sehr an dem Gedanken, dass es nie wieder passieren wird und dass wir eigentlich es besser wissen müssten?
Ich meine, die Antwort darauf hängt natürlich sehr davon ab, was für Personen diese Äußerungen treffen. Also jetzt ob aus Privatpersonen oder öffentliche Personen aus der Politik und dann auch die Frage, welcher Partei angehörig und warum treffen die dann diese Aussagen? Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat viel mit einer Art von Selbstsicherheit auch zu tun. Also der Glaube daran, dass wir mit der Bundesrepublik Deutschland in einem Land leben, das eigentlich die bestmögliche Verfassung hat und abgesichert ist, die ist, glaube ich, so tief eingesickert, dass man sich gar nicht mehr, also auch nach dem Ende des Konflikts zwischen Kapitalismus und Kommunismus, war man sich, glaube ich, einfach sehr sicher darin, dass das ist jetzt das System, in dem wir für immer leben werden und die Werte, nach denen wir für immer leben können. Und das hat man ja schon daran gemerkt, wie sehr aus dem heiteren Himmel das auch sehr viele Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, getroffen hat, als Putin die Ukraine angegriffen hat. Dass sozusagen, dass man so ein bisschen eingeschlafen ist vielleicht in dieser Gewissheit. Und warum sich das, obwohl eben der Beginn des Ukraine-Krieges jetzt schon ein paar Jahre her ist und der langsame Aufstieg der AfD jetzt auch schon seit diversen Jahren voranschreitet, warum das immer noch, man da immer noch teilweise die Augen verschließt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
In Palo Santo ist der Golo einer der Hauptprotagonisten und er zeigt sich schon ganz am Anfang des Buches auch als sehr verletzlicher Charakter, als sehr, ja, er hat psychosomatische Symptome, hat häufig Bauchkrämpfe, hat Kopfschmerzen, hat alle möglichen Dinge, mit denen er auch vergleichsweise offen umgeht. Ist das vielleicht auch so eine neue Generation an Mann, die langsam versteht, dass diese dicke Mauer, die wir um uns oft herum gebaut haben, einfach Quatsch ist und uns selbst schadet und wir uns selbst und auch den Menschen in unserem Umfeld sehr viel besser tun, wenn wir einfach auch mit unserer eigenen Verletzlichkeit offener umgehen und nicht so tun, als wären wir irgendwie unantastbar?
Ich finde, man könnte sagen, ich wünschte, es wäre so, also dass man da von einer Generation sprechen könnte. Aber das Problem ist ja, also ich glaube schon, einer der wesentlichen Faktoren, die dafür gesorgt hat, dass wir in dem Klima leben, in dem wir uns momentan befinden, ist, dass sich sehr viele Männer von solchen Tendenzen bedroht gefühlt haben. Teilweise vielleicht auch Frauen, aber schon vor allem Männer. Also, weil ich glaube schon, dass der Rechtsruck in den westlichen Gesellschaften schon vor allem angetrieben wird von männlichen Kräften, die auf eine Art und Weise ihre Vormachtstellung bedroht sehen, die selber ebenso sehr, vielleicht auch, um es sozusagen ein bisschen positiv und empathisch zu formulieren, so sehr gefangen sind in dem, was sie beigebracht bekommen haben, davon, wie ein Mann zu sein hat, dass sie sozusagen den größtmöglichen Gegenentwurf zu dieser Art von Männlichkeit oder Menschlichkeit, die du beschrieben hast, attraktiver finden. Also auch junge Leute. Also es gab ja irgendwie auch viel Untersuchungen und so über die im Rahmen der letzten Wahlen darüber, dass junge Menschen tendenziell konservativer wählen als vor 10 Jahren und so. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass auch insbesondere junge Männer oder Jungs sich, also so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl haben, ihre klare Bestimmung oder so verloren zu haben und dadurch dazu geneigt sind, sich einfachen Antworten hinzugeben und Leuten, Männern im Internet, die lauthals propagieren, dass Männer unterdrückt würden oder so.
Verwechseln wir da vielleicht manchmal auch einfach Stärke mit Abstumpfung und Ignoranz?
Sicherlich. Also, nee, dem würde ich unvorbehaltlos zustimmen.
Ist es vielleicht genau da dann auch wichtig, dass man da irgendwie auch mit gutem Beispiel vorangeht und auch Emotionen zeigt und vielleicht gerade wenn man auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch in der Öffentlichkeit steht, wie auch immer, aber eine gewisse Reichweite vielleicht auch hat, dass man genau dann auch da so ehrlich ist und auch vielleicht mal die eigene Überforderung zulässt und genau die auch ausspricht oder vielleicht auch in einer Geschichte, in einem Buch irgendwo verarbeitet?
Es ist sicherlich nicht ausreichend, um unsere gesellschaftlichen Probleme zu lösen, aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, würde ich behaupten. Und eben einerseits sind natürlich, also als ich mich hingesetzt habe, einen Roman zu schreiben, war halt schnell klar, dass irgendwie alle Figuren, die ich aufschreibe, viel mit mir zu tun haben. Also auch die Billy Wilder-Figur in meinem Roman, die basiert natürlich viel auf historischen Fakten und auf Interviews mit ihm, die ich gelesen habe und auf das Menschenbild von ihm, das ich bekomme durch seine Filme, basiert. Aber natürlich ist es trotzdem gefiltert durch mein eigenes Denken und damit eine Projektion aus meinem Kopf. Und ich vielleicht beschreibe ich irgendwann in einem Buch mal auch so eine ganz klassische Männerfigur. Aber andererseits, es ist mir schon wichtiger, oder war es mir jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger, ein Buch zu schreiben, mit dem ich mich auch identifizieren kann und das auch quasi meine Werte mit in sich trägt, anstatt einer kritischen Analyse von Männlichkeit oder so. Und natürlich ist es, glaube ich, immer gut für, also Kunst kann schon immer gut dafür sein, dass sich Menschen, die vielleicht mit der Art und Weise, wie sie sich fühlen, sich als allein empfinden. Und dafür kann sicherlich Kunst gut sein. Oder ich jetzt als Person, die ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder so, dass ich Leuten zeige, ja, so kann man sein und damit gut durchs Leben geht. Man muss nicht sein wie Joe Rogan oder so. Und Joe Rogan ist jetzt nicht das schlimmste Beispiel. Ich sage jetzt lieber was halbwegs Moderates, jemand, mit dem man sich noch auch gerne mal unterhalten würde oder so und nicht mit irgendjemandem, der so völlig jenseits von Gut und Böse ist. Ja, also ich denke schon, dass man als öffentliche Person da ein bisschen was bewegen kann.
Ich saß vor ein paar Wochen mit einem guten Freund von mir sehr lange abends zusammen. Der ist sehr erfolgreicher deutscher Musiker. Und wir haben lange darüber diskutiert, dass die Kultur heute eigentlich wieder eine neue Rolle finden muss. Also von quasi einfachem kulturellen Schaffen hin zu auch wieder Farbe bekennen und auch eine deutliche Botschaft senden für Demokratie, für ein friedliches Zusammenleben, für all diese Dinge, wie wir es ja auch in der Vergangenheit oft hatten. Also Stichwort Vietnamkrieg, du hast ihn vorhin kurz angesprochen, wo es ja viel kulturellen Protest auch gab, in der Musik, in der Kunst, wie auch immer. Wie siehst du das denn als jemand, der sich ja viel mit Kultur beschäftigt, in der Kultur arbeitet und da sehr, sehr tief drinsteckt?
Das ist auch eine Frage, die man auf viele Weisen beantworten könnte. Einerseits denke ich schon, dass es jetzt, also von mir ausgehend und der gerade einen Roman geschrieben hat, ich hätte es langweilig gefunden, jetzt sozusagen in diesem Buch offensive Statements einzubauen. Sprich, ich beobachte anhand dieser Geschichte eher sozusagen, wie sich Menschsein, meine Umwelt und so sich für mich gerade anfühlt. Und da spielt Politik oder spielen politische Entwicklungen natürlich eine Rolle, aber es geht mir nicht darum, jetzt sozusagen ein expliziter Handlungsaufruf zu betreiben. Und sprich, ich finde, in der Kunst oder Kunst wird manchmal auch dadurch schlechter, wenn es sozusagen zu sehr darum geht, dass man eine bestimmte Message nach außen tragen will. Weil das Gute ist ja an einem Buch, wenn das sozusagen in der Buchhandlung liegt oder in möglichst vielen Buchhandlungen liegt und jemand nimmt das einfach in die Hand, weil er das Cover oder sie das Cover interessant findet und dann sich denkt, ah, Billy Wilder, der hat doch diesen einen Film gemacht, das ist interessant, das nehme ich mir jetzt mit. Und die Person ist aber selbst vielleicht gerade in einer Situation oder ist in einem Umfeld groß geworden, in dem zum Beispiel rassistisches Gedankengut allgegenwärtig ist, dann, wenn ich sozusagen den zu offensiv so bekehren wollen würde, diese Person, dann würde das sicherlich scheitern. Aber wenn es sozusagen ein Text ist, der quasi eher ein gewisses Menschenbild in sich trägt und implizit diese Werte in sich trägt, dann hat das, glaube ich, mehr Veränderungspotenzial in den Köpfen, als wenn man sozusagen Leuten durch Kunst sagt, das ist schlecht, das ist richtig oder so. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es, oder habe ich schon auch das Gefühl, dass immer noch zu wenig und da, also ich meine, ich habe 3000 FollowerInnen auf Instagram und so, ich habe und mache ein unabhängiges Magazin, sprich, ich habe eine gewisse Reichweite, aber jetzt keine große. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vor allem jetzt von Menschen aus der Popkultur, die wirklich viel Einfluss haben, auch insbesondere von solchen, die sich wie zum Beispiel Hip-Hop im Hip-Hop-Bereich bewegen, in Genres, die eigentlich von ihrer Entstehungsgeschichte etwas inhärent Politisches haben und das natürlich durch den großen Mainstream-Erfolg des Genres sich so ein bisschen aufgelöst hat, dass die zu wenig sich positionieren. Und ich glaube auch nicht, ich finde auch nicht, dass sie jetzt sozusagen Songs machen müssen, die Protestsongs sind oder so. Aber wenn man in die Öffentlichkeit geht oder indem man eben an Benefizkonzerten teilnimmt und so, das kann, glaube ich, schon eine Awareness schaffen, die sinnvoll wäre. Also ich... Positivbeispiel, irgendwie so eine Band wie Kraftklub, die machen das ja schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit einem Jahrzehnt, dass sie in ihrer Stadt in Chemnitz darauf aufmerksam machen, was für Problematiken rechtes Denken mit sich bringt und über Konzerte da ganz viele Menschen zusammenbringt. Das sowas ist ein total gutes Beispiel von künstlerischem Aktivismus, den ich auf jeden Fall befürworten würde.
Ja, ich glaube, wir unterschätzen auch oft, welchen Impact das haben kann, wenn man einfach für die richtigen Werte einsteht. Also ich muss ja noch nicht mich dazu hinreißen lassen, ein politisches Statement abzugeben. Schadet auch nicht. Aber ich glaube, der Minimalaufwand für jeden, der irgendeine Form von Reichweite hat und der für Demokratie steht, wäre ja für demokratische Werte einzustehen. Und die auch irgendwo zu vermitteln in dem eigenen Tun und vielleicht auch kritisch zu argumentieren, wenn man da irgendwo Missstände sieht, oder?
Definitiv. Und einerseits, also natürlich, wenn man in gewissen Blasen unterwegs ist und auf die Social-Media-Kanäle geht, dann, also ich sehe sehr viel von solchem Content. Das Problem ist eben, dass oder die Frage, die wir uns, glaube ich, gerade auch stellen müssen, ist, was sind die richtigen Kanäle jetzt, um den Versuch zu unternehmen, auf gefährliche Tendenzen aufmerksam zu machen und irgendwie vielleicht auch Politik zu beeinflussen. Und das geht eigentlich, glaube ich, besser, indem man sich auf analogen Wegen zusammenfindet und sich zusammensetzt und sich zusammen überlegt, was können wir gemeinsam machen, um unser Publikum in unserem Publikum das Bewusstsein für gewisse Dinge zu schärfen. Also ich glaube, das, was sich so eigentlich so richtig auch erst während der Pandemie etabliert hat, dass sehr viele öffentliche Personen auch ihre Instagram-Stories als Plattform nehmen, um gesellschaftliche Kommentare abzugeben, die dann teilweise aber auch sehr an der Oberfläche kleben bleiben, weil die Plattform auch einfach genau für sowas gemacht ist. Das hat sich alles irgendwie einerseits dadurch, dass sich Algorithmen verändert haben und irgendwie die Menge an Content, die sozusagen über diese Social-Media-Plattform auf uns eindringt, das versendet sich alles und wird auch verdrängt zunehmend dadurch, dass die rechten Kräfte in der Gesellschaft vielleicht gerade besser organisiert sind und zielstrebiger in dem, was sie tun, während sozusagen auf der linken Seite viele sind so Einzelkämpfende, die halt ihren Instagram-Kanal bespielen, um Leute zu erreichen in Bezug auf Dinge, die ihnen wichtig sind oder zu denen sie was sagen wollen, aber es fehlt so dieses Gemeinschaftsstiften. Und natürlich sind so Sachen wie irgendwie offene Briefe oder so ein Anfang, aber ich glaube eben zum Beispiel wie gratis Konzerte oder auch Festivals für Literatur oder eine Mischung aus all dem, die nicht kommerziell orientiert sind und dadurch halt offen für alle und in denen dann gewisse Werte und auch kommuniziert werden und auch Kritik geäußert wird, die können, glaube ich, sehr viel mehr bewegen.
Auch ein zentraler Punkt in Palo Santo ist ja die Liebe und wie überfordernd die manchmal sein kann oder wie überfordert die Liebe manchmal sein kann von den äußeren Einflüssen, von den Herausforderungen, die auf so eine Beziehung auch hereinprasseln, wenn Menschen unterschiedlich vielleicht auch feinfühlig sind für die Probleme, die da draußen sind oder sich auch unterschiedlich engagieren wollen dafür, dagegen, der eine vielleicht mehr im Rückzug, die andere mehr im Aktivismus und die eine Person geht vielleicht mehr ins Risiko, die andere würde sich am liebsten vielleicht in irgendein stilles Kämmerlein zurückziehen. Hast du da für dich Gefühl gefunden, wie man damit auch richtig umgehen kann?
Also ich kann da jetzt nicht wirklich aus eigener Erfahrung sprechen oder so. Also das ist eher das, was ich da in die Figuren reingeschrieben habe, ist ein Konflikt, den ich jetzt nicht selber schon irgendwie in meinem Leben ausgetragen habe. So, es ist eher vielleicht so, dass diese, eben weil beide Figuren ja irgendwie Teil meines Bewusstseins sind, dass sich da ein innerer Konflikt in mir austrägt darin. Aber auch da ist es, glaube ich, Kommunikation und gemeinsame Erfahrungen machen und zuhören so das Wichtigste. Das sind irgendwie so Gemeinplätze, aber ich glaube, das ist schon das, was ich irgendwie da rausziehe, dass ich glaube, dass für viele zunehmend ein Problem ist, dass sie so gefangen sind in ihren Bildschirmen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, um weiterhin Hoffnung zu haben einerseits, dass die Dinge gut werden können und ohne Hoffnung wird auch kein Kämpfen funktionieren oder so. Und das geht, dieses Schöpfen von der Hoffnung geht eigentlich nur durch Gemeinschaft. Und egal, ob jetzt in Liebesbeziehungen oder romantischen Liebesbeziehungen oder auch in Freundinnenschaften und so weiter.
Verantwortung übernehmen ist ja auch so ein Punkt. Gerade bei den jüngeren Generationen, wenn man sich da Studien anschaut, gibt es ganz, ganz viele, die sagen, ja, also ich bin schon irgendwie für Demokratie, aber ich würde jetzt auch nicht für mein Land kämpfen oder einstehen wollen. Ich würde das Land eher verlassen, als dass ich irgendwie dann auch versuche, meine Heimat irgendwo in welcher Form auch immer zu verteidigen. Was ist das eigentlich für ein Zwiespalt, der da in diesen Menschen steckt zwischen ich fühle mich da zu Hause, das ist irgendwie mein Umfeld, aber wenn es schwierig wird, wenn es ernst wird, wenn es mich dann persönlich betrifft, dann bin ich lieber weg.
Also natürlich wird das was damit zu tun haben, dass uns unserer Generation und den jüngeren Generationen wahrscheinlich noch stärker sehr beigebracht wurde, dass es alles um unsere persönlichen Interessen geht. Also dass wir uns möglichst frei entfalten sollen und dass das im Zentrum unseres Lebens steht. Und ein Land mit der Waffe zu verteidigen, dagegen ist halt ein radikales Gegenteil davon. Und dass sich die Menschen sich das nicht mehr vorstellen können, das ist irgendwie ist total logisch. Und sicherlich kommt in Deutschland auch dazu, dass insbesondere Menschen, die eher links stehen, schon seit sozusagen der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ja diesem Land immer kritisch gegenüberstanden, aus einem guten Grund. Ich auch. Also, weil erstmal schon gefühlt, in gefühlter Wahrnehmung, weil eben wir, also dieses Land oder die Menschen in diesem Land den Holocaust begangen haben und zwei Weltkriege begonnen haben, die auch, die unwahrscheinlich viele Menschen gekostet haben. Und sich deshalb sozusagen so weit mit der Idee, Deutschland zu identifizieren, dass man dafür auch die Waffe in die Hand nehmen würde, ist schwierig, ohnehin. Und dann auch, wenn man sich mehr mit Geschichte darum beschäftigt und mit den Kontinuitäten des Nationalsozialismus in der führenden Schichten der deutschen Gesellschaft nach dem Krieg, dann wird es nochmal schwieriger. Und das ist, glaube ich, dann eben so eine deutsche Sondersituation, dass es vielen Menschen, mich eingeschlossen, schwerfällt, sich auch mit dem Nationalstaat zu identifizieren. Also eben, wir können alle, alle, die solche Äußerungen treffen, jetzt in der Öffentlichkeit, würden sicherlich unterschreiben, dass das demokratische System, das in der Bundesrepublik eingeführt wurde, nicht zu den schlechtesten demokratischen Systemen in der Welt gehört. Aber diesen nächsten Schritt zu gehen, ja, das ist aus einerseits diesen bestimmten, bestimmt spezifisch deutschen Gründen, aber auch aus vielen anderen logischerweise nicht mehr vorstellbar. Auch, also, wenn man sich anschaut, jetzt diese, ich habe das Gefühl auch, dass das Leid der Menschen oder der Familien in der Ukraine und aus der Ukraine liegt vielen Deutschen immer noch sehr fern, obwohl es, also ja, sehr viele Leute aus der Ukraine hier gibt, denen die man fragen könnte, wie sich das gerade anfühlt. Aber irgendwie findet dieses Gespräch sehr wenig darüber statt.
Heidi sagt in deinem Buch irgendwann, Deutschland war schon immer eine schlechte Idee. Jetzt sind wir in dieser ganzen aktuellen Bewegung sicherlich nicht das schlechteste Beispiel von allen oder das größte Problem von allen. Es gibt Länder, wo die Demokratie gerade noch viel mehr mit Füßen getreten wird. Gleichzeitig ist es aber doch besonders enttäuschend, dass wir gerade in Deutschland mit der Verantwortung, mit der Geschichte, wo wir alles schon drüber gesprochen haben, dass wir überhaupt ein Problem haben. Bist du denn optimistisch, dass wir vielleicht aus dieser ganzen, nennen wir es Bewegung, Entwicklung, am Ende vielleicht doch noch als leuchtendes Beispiel herausgehen, indem wir dieser ganzen Tendenz klare Grenzen aufzeigen? Oder sind wir da vielleicht gar nicht so sehr am Ende in der Lage dazu, das durchzuziehen?
Ich glaube, dass ich, was das angeht, momentan auch eher tendenziell pessimistisch bin, weil ich sehe einfach, also ich sehe auf jeden Fall Menschen, die einem Hoffnung geben, aber gleichzeitig auch gefühlt mehr Menschen, die diese Hoffnung zerstören, und habe schon das Gefühl, dass zumindest, dass die Dinge vielleicht noch etwas kaputter gehen müssen, damit mehr Leute aufwachen. Also einfach nur als so, wenn man sich irgendwie die Geschichte der Menschheit anschaut, dann scheinen die Menschen ja oft sehenden Auges in ihr Unheil gelaufen zu sein und haben erst relativ spät bemerkt, dass man ja auch dagegen steuern könnte. Und ich sehe jetzt zumindest noch nicht den Zeitpunkt gekommen, wo sich eine kritische Masse bilden kann, die auch wirklich eine Idee, oder es fehlt vielleicht auch die Idee oder die politische Kraft, hinter der genug Menschen bereit wären, sich zu versammeln. Und das liegt sicherlich auch nicht nur an, oder das wiederum liegt jetzt, ist nicht spezifisch deutsch, sondern das hat, glaube ich, viel auch damit zu tun, dass die Konflikte, also dass es ja gerade auch durch den Nahostkonflikt gibt, noch ein weiterer Krieg aufgetaucht ist in den letzten Jahren, der viele Menschen, die eigentlich zusammenstehen sollten, entzweit. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle darin, dass sozusagen die von Menschen seit jeher irgendwie oft angeführte Selbstzerfleischung der Linken gerade besonders stark stattfindet. Und diese, ich glaube schon, dass es auch für Menschen, die sich nicht links der Mitte verorten würden, dass es gut täte, wenn die gesellschaftlichen Kräfte, die sich eher links der Mitte verorten würden, mehr wieder zusammenfinden, damit wir ein besseres Gegengewicht bilden gegen die rechten Tendenzen.
Dann hoffe ich sehr, dass das vielleicht doch noch eintritt, dass wir da hoffnungsvoll bleiben und aktiv für Werte einstehen und auch die Kultur dabei einen wichtigen Beitrag leistet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dieses ausführliche Gespräch hier mit Blick auf die Züge vor Zürich führen konnten. Vielen Dank.
Ja, nochmal danke dir für die Einladung und ich bin gespannt, wie die Menschen dieses Gespräch finden werden.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.